Ein Montag mit Michael Main. Er hat sich mit einem interessanten Thema beschäftigt. Drei Trends verändern Journalismus 2026.
Und nun das Dossier.
Vor allem geht es ihm um Personalisierungen. In seinen Titel stellt er Melanie Ammann und Ben Berndt, wenn ungeskriptet wohl, aber auch Ronzheimer wird bedacht oder Ken Jebsen.
Hallo, hier ist Michael Main. Ihr hört Radio Marathon.
Michael Main am Montag. Als jemand, der auch seit über 40 Jahren auf Bühnen steht, möchte ich nur etwas zum Zeitrahmen ergänzen, aus eigenen Erfahrungen.
Hier ist Michael Main, ihr hört die kleine Audiodatei.
Alles verläuft fließend, nie gibt es den einen Startschuss. Wenn man kritisch war, dem Kapitalismus gegenüber seinen Kriegen, war man lange bei den Linken gut aufgehoben. Da waren damals der Elsässer. Auch Christoph Förster war schon da. Blutrünstiger Russenhass setzte auch schon Ende der 90er Jahre ein, sich entfaltend an der Person Wladimir Putin. Die meisten Mainstream-Medien hielten damals aber noch dagegen. Das veränderte sich nach 2007, zunächst Springer, Spiegel und spätestens 2014 mit den Vorgängen auf dem Maidan, schalteten sich auch die öffentlich-rechtlichen Medien durchweg gleich. Ich habe mehrere Leute befragt, was da vorgefallen war. Ist jemand durch die Reihen gegangen? Gab es Motivationstraining? Eine befriedigende Antwort habe ich nie erhalten. Bis 2014 würde ich aber bis heute sagen, konnte man das dort Dargebotene noch halbwegs als Journalismus bezeichnen. Ich habe damals immer gerne die Kommentare bei der Tagesschau gelesen, bei spannenden Themen. Ich mach's mal aus dem Bauch, so um die 300 Kommentare, 150 so, 150 so. Mit der Ukraine kippte das. Aus 300 wurden 3000 Kommentare, von denen aber 2850 kritisch. Das bestätigten mir auch Kollegen, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiteten. Von da an begann alles anders zu werden. Da begann auch der richtige Aufstieg von Leuten wie Ken Jebsen, die letztlich in eine Marktlücke hineinrutschten. Die jetzige Tendenz, dem politischen Mainstream entsprechende Figuren zu personalisieren und zu eigenen Marken aufzubauen, würde ich als eine Art Gegenreaktion der etablierten Medien betrachten. In der Optik passt man sich an, sicher sagt man in den Formaten mehr als on-air, sehr schön zu beobachten bei Lanz und Precht, die ich auch schon einige Male hier in der Audiodatei publizierte. Aber hören wir den Kommunikationswissenschaftler. Michael Main hat das Ganze sehr präzise und detailreich aufgearbeitet.
Ja, worum geht es mit den Medien, Herr Main? Ich freue mich, wenn bei Vorträgen diese Frage kommt. Ich kann dann weggehen von der Trennung zwischen Staats- und Milieumedien, weil in beiden Teilen des Feldes die gleichen Trends zu beobachten sind. Ich muss vielleicht vorwegschicken, was ich unter Staats- und Milieumedien verstehe. Zu den Staatsmedien gehört für mich alles, wo der Staat in irgendeiner Weise seine Finger mit im Spiel hat. Angefangen bei den 18,36 Euro über zweite Gehälter für Redakteure, über Werbung, über Steuergeschenke bis hin zu Portalen wie Nius, wo Frank Gotthardt sein Geld versendet. Ein Milliardär, der reich geworden ist mit Abrechnungssoftware für Arztpraxen, für Apotheken, für Krankenhäuser. Etwas, was nur funktioniert, wenn man heiße Drähte in den Machtblock hat. Man soll sich also nicht täuschen lassen von den Angriffen, die es immer wieder gibt gegen Nius, auch gegen Julian Reichelt persönlich. Man soll sich auch nicht täuschen lassen von diesem offenen Brief, den gerade eine Autorengruppe um Gregor Gysi und Andrea Ypsilanti an den Westend Verlag geschickt hat, wo ja ein Buch erschienen ist von Pauline Voss, auch Nius, und Julian Reichelt. Das sind Kämpfe innerhalb des Machtblocks, wo es auch um den Zugang zu Steuertöpfen geht. Staatsmedien, um das zu Ende zu bringen, Staatsmedien geben die Themen vor, die wir draußen in der freien Wildbahn kennen müssen. Sie geben die Sprachregelungen vor, die wir kennen müssen. Und sie geben vor allen Dingen die Moral vor, die wir zeigen müssen, wenn wir nicht beleidigt werden wollen, wenn wir nicht bespuckt werden wollen, wenn wir nicht ausgestoßen werden wollen. Das ist ja für uns Menschen die größte Angst, ausgestoßen zu werden aus der Gruppe. Die Milieumedien wiederum, die zweite Seite, der zweite Teil des journalistischen Feldes, die Milieumedien helfen uns, mit dem Anpassungsdruck klarzukommen, der von den Staatsmedien ausgeht, von den Themen, von den Sprachregelungen, von der Moral, die dort vorgegeben werden. Wenn Sie solche Videos schauen wie das hier, wenn Sie zu Apolut gehen, zu den Nachdenkseiten, zum Kontrafunk, zu Auf1, dann sehen Sie, dass Sie nicht alleine sind, dann sehen Sie, dass Sie nicht verrückt geworden sind, wenn Sie das anzweifeln, was da über die Staatsmedien kommt. Die Trends, das ist ja mein Punkt, die Trends sind auf beiden Seiten des Feldes, bei den Staatsmedien und bei den Milieumedien die gleichen. Wir haben Menschen als Marken, wir haben Podcasts und wir haben Newsletter. Alle drei Trends, Menschen als Marken, Podcasts und Newsletter, alle drei Trends beerdigen ganz nebenbei, ganz unter der Hand, alle drei Trends beerdigen die alte Journalismusideologie, die uns erzählt hat, dass Journalismus objektiv sein könne, neutral sein könne, ausgewogen sein könne. Alle drei Trends, Menschen als Marke, Podcast, Newsletter, alle drei Trends drehen sich um Persönlichkeiten. Der Mensch kann nicht objektiv sein, kein Mensch ist neutral, kein Mensch ist ausgewogen. Wir verlieren mit dieser alten Journalismusideologie zugleich Kriterien, an denen wir die Staatsmedien festnageln könnten, wo wir zeigen könnten, Freunde, da seid ihr nicht objektiv, da habt ihr euch von euren eigenen Ansprüchen gelöst, da seid ihr nicht ausgewogen, da habt ihr Themen und Perspektiven weggelassen. Wenn der Trend weiter in Richtung Persönlichkeit geht, dann wird es diese Art von Qualitätskriterium nicht mehr geben. Ich sage jetzt vielleicht was zu diesen drei Trends. Der erste Trend, Menschen als Marke. Dieser erste Trend ist genau wie die Angst, ausgeschlossen zu werden aus der Gruppe, genau wie die Isolationsfurcht in unserer Evolutionsgeschichte verankert. Vertrauen braucht Zeit. Vertrauen braucht vor allem einen konkreten anderen. Jemand, der immer wieder das liefert, was wir von ihm erwarten. Das geht natürlich abstrakt. Bei einer bestimmten Gaststätte wissen wir, dass der Schweinebraten immer wieder wunderbar sein wird. Besser ist das, wenn der Wirt in der Tür steht, wenn er uns begrüßt, wenn er uns ein bisschen was erzählt aus der Küche, von den Dingen, die da ablaufen. Das erleichtert uns, Vertrauen zum Schweinebraten genau in diesem Wirtshaus zu entwickeln. Und das ist bei den Informationsmenüs, bei der Informationsdiät nicht viel anders. Bei der Deutschen Journalistenschule, das ist die Kaderschmiede für Nachwuchsleute in den Medien. Bei dieser Journalistenschule gibt es seit anderthalb Jahrzehnten schon Kurse, wo die jungen Leute lernen, wie sie sich als Marke aufbauen, mit Folgen für das, was sie nachher im Beruf machen werden. Wenn ich einmal eine Marke bin, kann ich nicht mehr weg von dem, was ich beim Publikum an Erwartungen aufgebaut habe. Ich kann nicht heute Greta Thunberg feiern und morgen den jüngsten Dreh vom IPCC mitnehmen, der sagt, ja, diese ganz harten Klimaszenarien, die treffen nun wahrscheinlich doch nicht so zu. Ich muss dann bei dem bleiben, was ich einmal erzählt habe. Axel Springer hat diesen Trend, Mensch als Medienmarke, sehr früh erkannt, hat Paul Ronsheimer und Julian Reichelt aufgebaut als Marken. Man kann das sehen zum Beispiel immer noch bei der interessanten Dokumentation Bild macht Deutschland? Fragezeichen, ist Ende 2020 gesendet worden. Julian Reichelt und Paul Ronsheimer zeigen da richtige Serienqualitäten. Die tragen diese Serie, ich glaube, es sind 7 Folgen. Sie tragen diese Serie wie Hollywood-Schauspieler, nicht sehr viel anders. Ich habe ein paar Screenshots gemacht. Also hier einmal Julian Reichelt und dann auch Paul Ronsheimer, gibt dort Bilder, wie er mit dem Klitschko unterwegs ist in der Ukraine. Also lohnt sich auch, das mit 6 Jahren Abstand vielleicht nochmal anzuschauen, wenn man diesem Trend Mensch als Marke nachgehen will. Beide, Ronsheimer und Reichelt, haben jetzt ja ihre eigenen Formate. Springer hat gerade Ulf Poschardt auf einen ganz ähnlichen Weg gebracht, Bestseller-Autor mit Shitbürgertum. Poschardt wird ab Juli nicht mehr Oberherausgeber für die Politikmarken des Konzerns sein, also Welt, Politico und so weiter, sondern, Zitat Matthias Döpfner, Vorstandschef, der freieste Autor des Konzerns. Weil, so Döpfner weiter, weil Poschardt über die Plattform hinweg ein Millionenpublikum erreichen kann. Ja, ein anderer Weltautor, Robin Alexander, hat jetzt auch einen eigenen Podcast, Machtwechsel, läuft dort also alleine. Jochen Wegner von der Zeit kennen viele gar nicht als Chefredakteur dort, sondern als Podcaster. Das Stück heißt Alles gesagt. Florian Harms, letztes Beispiel, Florian Harms, Chefredakteur von T-Online, hat gerade seinen Podcast gestartet. Erster Gast dort war Frank-Walter Steinmeier. Ist jetzt nicht so sehr verwunderlich. T-Online hängt an Ströer. Das ist ein Werbekonzern, der vor allen Dingen von öffentlichen Aufträgen, lebt von Steuergeldern. Man muss sich also nicht wundern, wenn T-Online immer wieder Kampagnen startet mit Material auch aus den Geheimdiensten. Wenn man also schaut, wer noch das Material hat, was da T-Online gegen bestimmte Menschen ausbreitet. Gast bei Florian Harms, also Frank-Walter Steinmeier. Dieser Trend Mensch als Marke erklärt auch den jüngsten Hype um Melanie Ammann, die viele wahrscheinlich noch kennen als Spiegel-Vize, noch mehr wahrscheinlich als Talkshow-Dauergast in der Corona-Zeit. Legendär ist eine Sendung Hart aber fair aus dem August 21, wo Melanie Ammann sinngemäß sagte, sich nicht impfen zu lassen sei für die Gesellschaft eine dreckige Nummer. Dieser schon aufgebaute Star über Talkshows vor allen Dingen, Melanie Ammann, ist zum Jahreswechsel 25/26 weggekauft worden vom Spiegel und zu Funke gegangen, einem Konzern mit einem Milliardenumsatz. Man muss sich das durchaus so vorstellen wie im Profifußball, wenn dann bestimmte Wechsel stattfinden. Da ist sicherlich eine Ablösesumme geflossen, da sind auch Gehälter geflossen. Dieser Konzern Funke, Milliardenumsatz wie gesagt, startet jetzt den Podcast Ammann Unframed. Ammann Unframed, ein schöner Titel, ganz nah an ungeskriptet. Man muss sich also nicht zu sehr wundern über den ersten Gast, Benjamin Bernd. Viele packen diesen Podcaster ja in die Schublade Milieumedien, also Medien, die uns helfen, mit dem Anpassungsdruck klarzukommen, der von den Staatsmedien ausgeht. Die begründen das dann mit der Gästeliste. Stefan Homburg war zum Beispiel da, der von Melanie Ammann in diesem Auftritt bei Ben Bernd beschimpft worden ist. Joachim Steinhöfel war da, der Anwalt, Holger Friedrich, Verleger. Helmut Sterz von Pfizer war da und natürlich Björn Höcke mit 5 Millionen Zuschauern. Es gab, auch das wird von manchen als Grund angeführt, diesen Podcast in die Schublade Milieumedien zu schieben. Es gab ein paar Angriffe in den Staatsmedien. Es gab einen Auftritt von Saskia Esken, der unvermeidlichen, unverwüstlichen. Ein Auftritt, der sicherlich gerichtet war an die aktivsten und härtesten Brandmaurer, die noch nicht verstanden haben, dass da offenbar in der Medienwelt ein Umbruch stattfindet, die man bei der Stange halten muss, bis dieser Umbruch, der sich dann ja auch im Politischen niederschlagen wird, bis dieser Umbruch tatsächlich vollführt worden ist. Aber das ist mein Punkt hier, warum ich diesen Podcast nicht den Milieumedien zuordnen würde. Es gab dann auch Verteidiger, prominente Verteidiger. Ich habe ein Beispiel, Detlef Esslinger, nicht irgendwer bei der Süddeutschen Zeitung, stellvertretender Politikchef. Detlef Esslinger sagt, ja, auch dieser Podcast, wenn ungeskriptet, auch das kann man durchaus als Journalismus sehen. Jetzt war dieser Podcast Startrampe für ein Funke-Projekt, Ammann Unframed. Die erste Sendung ist sofort sechsstellig geworden bei der Zuschauerzahl. Man muss sich nur mal fragen, warum da zum Beispiel nicht Jasmin Kosubek gesessen hat oder Flavio von Witzleben, die ja länger am Start sind und auch sechsstellige Abonnentenzahlen haben. Der Trend, letzter Satz zu diesem ersten Trend, der Trend, der Mensch als Marke ist uns aus den Milieumedien schon länger vertraut. Kevan Sophie Siawasch, damals noch Ken Jebsen, hat es auf 500.000 Follower gebracht mit seinem Kanal KenFM. Wir können Stefan Magnet von Auf 1 anschauen, Jens Lehrich oder auch Burkhard Müller-Ulrich, der ja aus einem Podcast in dubio, damals bei der Achse des Guten, der aus einem Podcast ein 24-7-Informationsradioprogramm, den Kontrafunk, gemacht hat. Das führt direkt zum zweiten Trend, zu den Podcasts. Das ist einer der wenigen Medienmärkte, die wachsen. In einer Zeit, wo Auflagen schrumpfen, wo Werbeumsätze schrumpfen, wächst der Podcast-Markt. Wir haben in Deutschland schätzungsweise über 60.000 Podcasts. Jeder zweite Deutsche, sagt die Mediennutzungsforschung, jeder zweite Deutsche hört wenigstens ab und an, einmal im Monat, Podcasts. Jeder dritte regelmäßig, sind vor allen Dingen junge Leute unter 50, ohne große Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Man hört im Auto, beim Einschlafen im Bett oder in der Küche, im Garten, bei irgendwelchen Arbeiten. Das hat auch wieder mit uns zu tun, mit uns als Menschen zu tun. Wir interessieren uns am allermeisten für andere Menschen. Wir haben, unsere Vorfahren haben aus dem Fenster geschaut und beobachtet, was auf der Straße passiert, haben sich darüber ausgetauscht. Jetzt können wir unerkannt zuhören, können zuhören, wie sich Menschen unterhalten, über ganz persönliches Unterhalten. Dieser Trend-Podcast funktioniert nur, wenn es auch persönlich wird. Es darf nicht nur politisch bleiben, es muss unterhaltsam sein, es muss gelacht werden können. Es müssen skurrile Dinge aus dem Alltag der Podcast Medienmarken der Menschen, die dort auftreten, geliefert werden. Wir wollen also zuhören, wir wollen andere belauschen, wollen daraus für uns selbst lernen, unsere eigenen Erzählungen, die Erzählung über uns selbst nachjustieren können. Wir sind außerdem darauf getrimmt worden, effektiv zu sein, möglichst 5 Dinge auf einmal zu machen. Da ist natürlich perfekt, wenn man in der Küche, im Garten, im Auto etwas Wertvolles, etwas für sich tun zu können. Wir haben allgemein, nicht jeder, aber wir als Menschen haben inzwischen Probleme, uns auf Fremde einzulassen. Das kann man schön beobachten, wenn man abends in die Gaststätte geht und sieht, dass die meisten nach dem ersten Getränk und dem Essen auf dem Zimmer verschwinden. Auch kaum noch Gespräche zwischen Unbekannten stattfinden. Dafür war ja die Kneipe, dafür war ja die Bar mal prädestiniert. Die Podcasts passen perfekt zu dieser Schwierigkeit, uns auf andere einzulassen. Da sind wir abgeschottet, haben Kopfhörer im Ohr und haben trotzdem das Gefühl, mit anderen zusammen zu sein. Man sieht Mütter mit Kinderwegen, auch Väter mit Kinderwegen. Und die haben diese Stöpsel im Ohr, können da also auf ihre Babys überhaupt nicht mehr eingehen. Man muss sich in U-Bahnen, Bussen umschauen, Menschen auf Fahrrädern. Alle Welt scheint Podcasts zu hören. Dieser Trend hat auch mit den Kosten zu tun. Selbst ich kann ja hier jetzt irgendwie sowas wie einen Podcast produzieren, kann das sogar mit einer Kamera aufnehmen. Auch das gehört zu diesem Trend. Viele Podcasts haben mittlerweile eine Bildebene. Die meisten schauen da zwar nicht hin, aber man könnte wenigstens gucken, wie sieht denn der Podcaster aus? Wie sieht der Gast aus? Was haben die heute angezogen? In welchem Zimmer sitzen die? Wie sieht dieses ganze Ambiente aus? Sind auch wieder Dinge, über die wir lästern könnten, wie unsere Vorfahren beim Blick aus dem Wohnzimmerfenster auf die Straße. Dieser Trend, Podcasts, wird stärker werden, wenn jetzt Konzerne wie Funke da ernsthaft mitmischen, wenn Springer oder Frank Gotthard mit News, wenn da solche ressourcenstarken Akteure sich einmischen. Ich wiederhole das, diese beiden Trends, der Mensch als Marke und der Podcast, diese beiden Trends führen weg von der alten Journalismuserzählung, die uns Ausgewogenheit, Objektivität, Neutralität versprochen hat und die uns, das ist mein Punkt, die uns Kriterien an die Hand gegeben hat, mit denen wir den Staatsmedienjournalismus festnageln und kritisieren konnten. Die Länge solcher Podcasts ist ein Erfolgsfaktor, sagt die Forschung. Ich schaue auf die Uhr und sehe, dass ich jetzt schon bei Minute 16 ungefähr bin. Das ist so eine Holzuhr, die keinen Sekundenzeiger hat, aber ich schätze mal Minute 16. Ich tippe deshalb den dritten Trend nur an, Newsletter. Geht in die gleiche Richtung. Mit dem Newsletter bleiben wir direkt im Kontakt mit den Menschen, mit den Persönlichkeiten, die wir uns ausgesucht haben, denen wir vertrauen, zu denen wir eine Beziehung aufgebaut haben, weil wir ein bisschen Einblick bekommen haben in ihren Alltag, in ihr Leben, in ihre Biografien. Den Newsletter bekomme ich ohne irgendwelche Zwischenhändler, ohne irgendwelche Plattformen, wo dann die Dienste mitlesen, mitschauen könnten. Ich werde persönlich angesprochen in solchen Newsletter. Ich erzähle das auch, weil ich mittlerweile auch, wir an der Freien Medienakademie mittlerweile auch einen Newsletter haben. Ich verlinke das im ersten Kommentar. Sie können das dann abonnieren und verpassen. Solche Videos mit den aktuellen Trends im Journalismus, mit interessanten Gästen, Gesprächspartnern auch dann nicht mehr, wenn YouTube sich entscheiden sollte, Ihnen das nicht anzuzeigen. Vielen Dank für heute.
Na dann, Newsletter abonnieren vom Main. Ich bin auch Abonnent. Das tut mir richtig.
Wir warnen Sie, folgende Bilder können verstörend werden.
Auch und gerade, weil wir keine Bilder senden, liebe Svetlana, warne ich erneut.
Annalena Baerbock of Germany.
Slava Ukraini, es lebe Europa.
Heil!
Ein neuer Tag, ein neuer Grund für Kritik an Friedrich Merz.
Auch er performte wieder gründlich bei einem Unternehmertreffen.
Ich sag das ohne jede Lamoyanz. Eine wohlhabende Gesellschaft zu verändern, ist viel schwieriger, als ein Land nach Krieg und Zerstörung wieder aufzubauen.
Ich lese daraus, da machen wir uns es einfach, wählen den Weg von Krieg und Zerstörung, damit uns der Aufbau dann leicht glückt. Aus einer Aussage wie dieser subsumiere ich, dass der politische Gegner diesmal wird darauf achten müssen, dass nicht in einer unglaublich kurzen Zeit von nur 80 Jahren wirtschaftliche Grundlagen vorhanden sind, die es ermöglichen, ein viertes Mal den Krieg als politisches Mittel zu wählen.
Bundeskanzler Friedrich Merz, 70 Jahre alt.
Ich meine, welche Wohlstandsverwahrlosung erlebte ich alleine am vergangenen Wochenende.
Meine deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen.
Es gab 24 Stunden, wirklich 24 Stunden Strom, elektrische Energie. Es gab Speis, es gab Trank.
Nicht einmal die Woche, jeden Tag. Und ich bin mit dem eigenen Auto gefahren, mit dem eigenen Auto. Und dann habe ich auch noch Fußball getippt.
Auch nicht alles schlecht beim Führer.
Danke, Bundespräsident Joachim Gauck, AD.
Wir stehen an der Seite des ukrainischen Volkes, ohne Wenn und Aber.
Siebenmal buxiert die deutsche Fußballmannschaft das rund ins Eckige, wie man so sagt. Ich habe nicht falsch, aber ein wenig antideutsch getippt.
Portugal 134. Austria 131. Germany 104.
Die Tagesschau eröffnet, Donald Trump verkündigt Einigung auf Friedensabkommen mit Iran. Die Blockade der Straße von Hormuz werde aufgehoben, aber erst am Freitag rund seien nötige Arbeiten zur Minenräumung. Danach werde Öl wieder frei fließen. Auch die iranische Nachrichtenagentur Tasnim bestätigt. Eine offizielle Unterzeichnung erfolgt am kommenden Freitag in der Schweiz. Zu den Inhalten der Übereinkunft gibt es bisher laut Tagesschau keine weiteren Details. Bundeskanzler Friedrich Merz begrüßte die Einigung. Er sprach von Erholung der Weltwirtschaft und Stabilisierung der Region. Das Vereinbarte soll zielstrebig umgesetzt werden. Und schon kippt er wieder in den gewohnten Wahnsinn. Die Verhandlungen müssen in den nächsten Wochen sicherstellen, dass der Iran sein militärisches Nuklearprogramm nachprüfbar beendet. Auch dürfe es keine weiteren Angriffe gegen Israel und andere Nachbarn in der Region geben. Von Angriffen Israels wird nicht gesprochen. In völliger abgeschlossener Realitätsverweigerung. Aber wie typisch, in einem ellenlangen, von nur wenigen zu Ende gelesenen Text lese ich, der Deal stand abermals auf der Kippe. Auslöser waren gegenseitige Angriffe im Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz, dass Israel den gesamten Süden Libanons de facto unbewohnbar macht, Ort für Ort sprengt, wir reden hier auch von über 200.000 Einwohnerstädten, lese ich nicht. Dafür aber noch vom 80. Geburtstag Donald Trump.
Weil du heute Geburtstag hast, steh ich mit einem Strauß vor deiner Tür.
Lernen mit Schlager Robby Lind. Russia Today sekundiert, die Präsidenten Russlands und der USA haben gestern miteinander telefoniert, 55 Minuten. Im Gespräch ging es nicht nur um Geburtstagsglückwünsche. Juri Uschakow gab im russischen Fernsehen bekannt, es verlief in freundschaftlicher und offener Atmosphäre. Putin machte keinen Hehl aus seiner Hochachtung für Donald Trumps kämpferische Qualitäten, seine Fähigkeit, Schläge einzustecken, Hindernisse erfolgreich zu überwinden und seine Ziele beharrlich zu verfolgen. Donald Trump war gerührt, bedankte sich, merkte an, Putin habe ihn als erster ausländischer Staatschef im Weißen Haus angerufen. Geschenke gab es nicht. Man sprach über das Abkommen zwischen USA und Iran. Putin bekräftigte Bereitschaft, weiterhin auf Stabilisierung der Lage und die Lösung der grundlegenden Fragen hinzuarbeiten. Bezüglich Ukraine betonte Trump die Notwendigkeit einer Einstellung der Feindseligkeiten. Er sei bereit, sowohl auf die europäischen Partner als auch auf Kiew Einfluss zu nehmen, unter anderem im Rahmen der bevorstehenden Kontakte auf dem G7-Gipfel. Trump merkte an, die jüngsten Angriffe auf zivile Objekte auf russischem Territorium behinderten die Beilegung des Konflikts. Das ist das, worüber man in Deutschland, folgt man Mainstream-Medien, gezielt nicht oder so gut wie nicht informiert wird. Putin vertrat laut Uschakow die Ansicht, dass keine weiteren Versuche des Kiewer Regimes, Angriffe auf die zivile Infrastruktur in Russland zu verüben, die kritische Lage der Ukraine auf dem Schlachtfeld ändern würde. Selenskyj, so Putin, solle man mitteilen, dass er die Tragödie des Holocaust nicht vergessen sollte, statt die Umbettung von Nazi-Verbrechern zu organisieren.
Give us a credit.
Zu einem Treffen, Zitat, wenn er ein Treffen will, soll er nach Moskau kommen.
The victory will change the world.
Trump reagierte auf die Sätze von Putin, indem er an die Allianz der USA und der Sowjetunion während des Zweiten Weltkriegs erinnerte. Dies dürfe man nicht vergessen. Auch Steve Witkoff und Jared Kushner würden in Kürze erneut nach Russland kommen. Und zum Abschluss hat Putin angesichts der erfolgreichen Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland im Jahr 2018 den US-amerikanischen Organisatoren der aktuellen Weltmeisterschaft viel Glück gewünscht. Säuseleien dieser Art erinnern mich ja fast an die Zeit der friedlichen Koexistenz. Warum bin ich da skeptisch?
Mir ist sehr unwohl zumute.
Wie Harald Kujat trage ich die Bürde des Alters auch am heutigen 15. Juni 2026, einem Montag, die auch damit verbundenen Lebenserfahrungen, die mich angesichts des Schlamassels, in dem wir alle stecken, anderes lehrten.
Montagsdemonstrationen, kommt es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen?
Ungarns Regierungschef meint, der Weg zum EU-Beitritt der Ukraine wird langwierig und schwierig sein. Die britische Marine kapert erstmals Öltanker auf dem Weg von Russland. Back to the roots, Piraterie. Immer mehr Ukrainer wollen ihr Land verlassen. Es gibt Warteschlangen an der Grenze, berichtet Strana, ukrainische Nachrichtenplattform. In Konstantinowka kontrollieren russische Streitkräfte Versorgungsrouten der ukrainischen Truppen. Das Magazin Forbes schreibt, Russland beschleunigt seinen Vormarsch. Die USA bestätigen jahrelang Biolabore in der Ukraine betrieben zu haben. Tulsi Gabbard veröffentlichte. In Deutschland immer noch Verschwörungstheorie. Wegen einer Wettersonde lässt Litauen NATO-Jäger starten. 99 Luftballon. Infantiler Pazifismus mit Nena, Lernen mit Schlager, Lernen von Russland, Murmansk, Buckelwal gerettet. TASS, die russische Nachrichtenagentur, merkt an, man nannte ihn Pjotr. Offensichtlich ahnte man um das Geschlecht.
Ich habe sowas noch nicht erlebt, für mich ist es die Hölle.
Umweltminister Mecklenburg-Vorpommern Till Backhaus, SPD.
Das ist richtig.
Machetenangriff auf der Zeil, Frankfurt am Main, Mensch ganz daneben, in der Fahrgasse habe ich mal gewohnt. Und Wahnsinn vollenden. Eine Petition fordert Harpe Kerkeling als Bundespräsident.
Wer hat's erfunden?
Und keine 10 Millionen Obergrenze wollen die Schweizer. Entsprechende Petition gescheitert. Zur Wochenmitte wird es immer wärmer, aber auch Gewitter kommen ins Land.
Nachdem ja der Hochsommer 2025 ins Wasser gefallen ist und in manchen Regionen ziemlich kühl
war. Der DWB verheißt im Süden Hitze und Gewitter, im Norden Ruhe und mäßige Wärme.
Marcello, hast du wieder eine gute Sendung gemacht. Daumen hoch.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.